Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Lea Vogel und das ist mein Podcast. An der Stelle kommt schon mal die erste Pause. Normalerweise würde ich jetzt den Namen meines Podcasts sagen und das habe ich auch heute wieder vor. Allerdings ist dieser Podcast im, ich würde sagen, dritten Remake und ist über in absoluter Anfänglichkeit vor knapp 10 Jahren gestartet mit dem Namen You Are Enough, über Mindful Growing, über zuletzt Healed und trägt jetzt seit neuestem den Namen, der ja im Prinzip so einfach wie unglamourös ist. Der Podcast heißt Zuhören. Zuhören habe ich gewählt, also erstmal nicht als Einladung dazu, dass ihr zuhört. Das ist natürlich auch super und so gewollt. Dafür ist es ein Podcast. Aber in erster Linie ist Zuhören beim darüber nachdenken, was mir eigentlich wichtig ist in diesem neuen Abschnitt dieses Podcasts. Da ja, fiel mir auf, das, was ich einfach viel mache in meiner Arbeit, worin ich viel Sinn erkenne und was ich auch als wichtige, ja, letztlich Eigenschaft oder als wichtige Tätigkeit erachte, ist eben genau das Zuhören, weil wir dadurch viel mitbekommen, wir uns Zeit nehmen und wir nicht nur anderen Menschen zuhören, sondern letztlich auch uns. Und wenn wir das tun, wenn wir uns zuhören, wenn wir uns beobachten, dann ist oft schon ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung gemacht. Somit herzlich willkommen zu diesem Podcast, der heißt Zuhören. Ich freue mich sehr, wenn ihr heute Lust habt, diese Folge zu hören. Es hat eine sehr lange Pause stattgefunden. Und ja, diese Pause, die hatte ein paar Gründe. Und für die, die vielleicht auch zum ersten Mal in diese Podcast-Folge, in diesen Podcast reinhören, dann sage ich vielleicht ein paar Worte dazu und auch ein paar Worte zu dieser besagten Pause. Also mein Name ist Lea Vogel, das habe ich eben schon mal gesagt. Diesen Podcast gibt es seit 2016. Ich habe mich 2014 selbstständig gemacht, damals sehr, sehr unschuldig in mehr oder weniger allem, was ich so getan habe. Auch mit, ja, wenn ich jetzt rückblicke, häufig viel Lust, viel Enthusiasmus und viel Vertrauen wahrscheinlich auch, dass das schon alles so werden wird. Und ich habe in meinem Leben relativ früh festgestellt, dass ich irgendwie dazu neige, viel zu denken. Und was früher vielleicht eher mein Leben etwas erschwert hat, hat sich dann irgendwann mal in eine positivere Richtung für mich gewendet, nämlich eigentlich so während meines Studiums. In meinem Studium habe ich im ersten Schritt Literaturwissenschaften studiert. Das war eine sehr, sehr schöne Zeit. In diesem Studium habe ich auch einen Master gemacht und nach meinem Master habe ich erstmal dann, wie man das so macht, gar nichts mit diesem Studienfach gemacht, sondern ich habe dann irgendwie schnell gespürt, Literatur, Sprache, Denken, Reflektieren, Beobachten und auch Kultur sind mir sehr, sehr wichtig. Aber die Zeit des Studiums war für mich eine Zeit, in der im Prinzip auch mehr Fragen als Antworten aufkamen. Und so verwundert mich das auch im Nachhinein nicht, dass ich direkt nach meinem Master eigentlich einen zweiten Bildungsweg eingeschlagen habe. Also 2011 war es vorbei, 2012 habe ich begonnen, ich habe dann eine Coaching-Ausbildung gemacht und mit dieser Coaching-Ausbildung habe ich mich dann erstmal selbstständig gemacht. Das war total gut. Damals auch, dadurch, dass das so früh war, habe ich ja viel Aufmerksamkeit bekommen. Das war schön, ich konnte mich da so ein bisschen ausprobieren und habe dann relativ schnell festgestellt, oh, Coaching ist richtig cool und das kann auch viel, wenn man es gut macht, aber ich merke, ich habe Hunger nach mehr. Und dieses Mehr, das ist jetzt im Prinzip so geworden, dass ich an einer Fernuni Psychologie nachgeholt habe im Studiengang. Ich habe dann eine systemische Therapieausbildung gemacht, das wissen die Menschen, die diesen Podcast schon länger hören. Dadurch war auch meine Brille auf den Menschen, auf die Welt wahrscheinlich irgendwie systemisch geprägt und letztlich auch geisteswissenschaftlich durch mein Studium. Und in den letzten Jahren, und jetzt kommen wir zu der Pause, von der ich sprach, habe ich zum einen eine verhaltenstherapeutische Ausbildung gemacht. Das lag mir nochmal sehr am Herzen und gibt mir in meiner Arbeit einen, wie ich finde, persönlichen Schliff, weil ich glaube, dass die kognitive Verhaltenstherapie in vielerlei Hinsicht sehr geeignet ist für einige Störungsbilder, so nennt man das leider, mit denen ich in meiner Arbeitsrealität durchaus konfrontiert bin und bei denen ich den starken Wunsch hatte, mit ihnen arbeiten zu können. Und das ging 3 Jahre und das hat mich mental sehr gefüllt, neben der Arbeit diese Ausbildung zu machen. Und der zweite Grund, warum ich einfach keine Kapazität für diesen wunderbaren Podcast hatte, ist, dass ich Mutter geworden bin und das so ungefähr zeitgleich zum Start meiner Ausbildung. Und meine Tochter ist jetzt inzwischen 2 und hat sich alles wieder so ein bisschen, ich würde sagen, normalisiert. Und ich merke, da ist jetzt wieder ein bisschen mehr Raum, dass ich neben der Arbeit und dem, was ich auf täglicher Basis tue, nämlich mit Menschen zusammenzuarbeiten, sie in ihrem Sein und ihren Problemen, in ihren Krisen, in ihren Fragestellungen zu unterstützen, dass es dann auch eben ab und an wieder Raum geben kann, um diese Podcasts zu füllen. Deshalb hören wir uns heute und ich bin jetzt heute hier und freue mich einfach, dass es hier so ein bisschen weitergehen kann. Die meisten Menschen, die diesen Podcast kennen, die wissen auch, dass ich schon früh eigentlich gesagt habe, so richtig weiß ich es auch nicht, so richtig kenne ich die Antwort auch nicht. Und ich denke, das ist auch so ein bisschen die Haltung, die ich nach wie vor habe. Ich habe sehr großen Respekt vor den innerpsychischen, sehr komplexen Prozessen, die so in Menschen vor sich gehen. Und deshalb würde ich mir auch nicht anmaßen zu behaupten, ich hätte die Antwort. Was ich aber schon weiß, ist, dass natürlich, dass ich das jetzt seit 10 Jahren mache, ich in 2 Ausbildungen gemacht habe, ich selbst Mensch bin und Mensch mit vielen eigenen Herausforderungen und dass letztlich das, was ich sicher habe, ein gewisser Erfahrungsschatz habe, weil ich einfach das Glück habe, mich auf täglicher Basis damit auseinandersetzen zu können. Und Erfahrungsschatz plus Eigenreflexion plus Fragestellungen, auf die ich vielleicht stoße, für die ich angeregt werde in meinem Arbeitsalltag, die verarbeite ich hier, meist im Gespräch, manchmal mit Antworten, manchmal mit Ideen, manchmal mit Fragen. Und ich freue mich natürlich total, wenn ihr da zuhört. Netterweise habe ich in dieser Pause, sage ich jetzt mal, immer mal wieder Mails bekommen mit der Anfrage, wann denn wieder ein Podcast kommt oder ob ich ihn überhaupt noch mache. Und für die, falls sie jetzt zuhören, will ich sagen, mich berührt sowas sehr. Ich weiß, dass mein Podcast eher zu den kleineren und versteckteren gehört und das ist auch so für mich okay und auch manchmal sogar ein bisschen gewollt. Aber vor allem ist es erstmal okay so. Also es ist jetzt nicht so, als würde ich zuhauf stets und ständig Mails dazu bekommen. Ich bekomme sie immer mal wieder und ich finde es einfach total schön. Also vielen Dank für jede und jeden, der die sich die Mühe machen, da einfach ein paar Zeilen zu schreiben. Das lese ich und das kommt an und das freut mich einfach. So, und jetzt bin ich aber heute nicht nur hier, um ein Update zu geben, das auch. Ich bin vor allem auch hier, um ja nochmal ein bisschen über Dinge zu sprechen, bei denen ich doch durchaus immer wieder bemerke, dass wir Menschen uns damit sehr grämen und sehr beschäftigen. Und ich wollte heute über die sogenannten kognitiven Denkfehler, kognitive Störungen, ja, mit euch sprechen. Ich weiß nicht, ob ihr dieses eher schroffe Wort schon mal gehört habt. Ja, diese kognitiven Störungen, das ist schon hart. Kognitive Denkfehler vielleicht auch. Das kommt so ein bisschen aus der verhaltenstherapeutischen Richtung und die Verhaltenstherapie, die dritte Welle der Verhaltenstherapie, die kognitive Verhaltenstherapie wird sie auch genannt. Die geht schon sehr stark davon aus, dass wir Menschen psychische Störungen bekommen. Natürlich, klar, gehen sie wie jede andere therapeutische Richtung im Prinzip auch davon aus, dass es so eine Art Vulnerabilitätsstressmodell gibt, also eine gewisse Vulnerabilität, die jeder Mensch mitbringt. Das ist so unsere persönliche Verletzlichkeit. Wie bin ich vom Wesen angelegt? Welche Gene habe ich bekommen? Wie bin ich als Mensch? Also welche Seele habe ich auch? Die ganz persönliche Vulnerabilität. Wie viel Resilienz habe ich in mir? Solche Sachen. Stress ist wahrscheinlich eher leichter verständlich. Also Stress sind sogenannte Live-Events. Was ist in meiner Biografie passiert? Welchen Menschen durfte ich was abgucken? Also die Verhaltenstherapie, die glaubt auch an das Gesetz der Lerntheorie, dass wir Dinge erlernen, indem wir sie uns abschauen von anderen Menschen, in der Regel unseren Bezugspersonen. Und dass wir natürlich auch Dinge lernen, wenn sie uns häufig gesagt wurden. Also das ist das eine, das Vulnerabilitätsstressmodell. Dadurch können wir so ein bisschen die Entstehung einer psychischen Erkrankung nachverfolgen. Da vielleicht auch nochmal by the way. Das ist mir jetzt doch gerade wichtig, deshalb schiebe ich es ein. Ich arbeite sowohl im Bereich Coaching als auch im Bereich Psychotherapie. Ich finde es beides gut. Beides hat seine absolute Berechtigung, insofern beides mit bestem Wissen und Gewissen ausgeführt wird. Coaching, nur weil das ein ungeschützter Begriff ist, heißt das nicht, dass es nicht gut ist. Und es heißt auch nicht, dass es jeder machen sollte, sondern aus meiner Sicht braucht man da eine fundierte Ausbildung, weil man ja letztlich auch mit Menschen arbeitet, selbst wenn diese Menschen keine sogenannten Symptome mit Krankheitswert haben. Das heißt, ein gesunder Mensch kann in eine Krise rutschen, ein kranker Mensch kann in eine Lebenskrise rutschen. Und wie man da aus dieser Krise rausfindet, das hängt einfach davon ab, ob man im Prinzip mental gesund ist oder ob man da schon einfach eine gewisse Vulnerabilität hat, die vielleicht anders bearbeitet werden sollte. Aber ich spreche jetzt wahrscheinlich häufiger mal von psychischen Störungen oder solchen Sachen, die eher so ein bisschen in Richtung Heilbehandlung, also auch Krankheitswert, sprechen. Im Prinzip beziehe ich mich aber eigentlich immer auf beides. Also klar, man muss das sauber trennen und es ist auch in so einem Erstgespräch immer wichtig, dass man da eine genaue Anamnese macht und prüft, wie geht's meinem Gegenüber eigentlich so wirklich? Ist das noch Coaching? Ist das schon Therapie? Aber im Coaching kann man auch wunderbar mit Sequenzen aus der Verhaltenstherapie arbeiten. Deshalb jetzt Klammer drum am Ende dieses kleinen Exkurses und wieder zurück zum eigentlichen Thema. Also wenn ich hier häufiger mal von psychischen Störungen spreche, dann weil sich das jetzt gerade so ein bisschen aus dem Thema ergibt. Aber im Prinzip geht das auch für gesunde Menschen. Und die Verhaltenstherapie besagt eben, dass wir zum einen Dinge erlernen. Also die glaubt an das Gesetz der Lerntheorie. Wir schauen uns Dinge ab, das ist natürlich ganz klar. Wir schauen, was unsere Bezugspersonen uns über die Welt beigebracht haben. Nicht nur, indem sie es uns direkt kommuniziert haben, sondern natürlich auch, indem sie es uns indirekt vorgelebt haben. Das ist manchmal noch tiefgreifender. Und daraus entstehen dann ganz oft Denkmuster. Und wenn diese Denkmuster funktional sind, also uns quasi dienen oder einfach nur, ich sag jetzt mal, zumindest mehr oder weniger ein realistisches Abbild der Welt sind, wobei man da natürlich jetzt, wenn man da philosophisch drauf schaut, auch immer wieder fragen könnte, was genau ist denn ein realistisches Abbild der Welt? Das kriegt man wahrscheinlich auch nicht so, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also funktionale Gedanken, die entsprechen so mehr oder weniger eben der Realität. Andere Menschen würden es auch so beurteilen, auch so einschätzen. Und dysfunktionale Gedanken sind eben Gedankengänge, die nicht mehr funktional sind, die also zum einen nicht mehr so der Welt entsprechen, aber zum anderen auch überhaupt nicht mehr dienlich sind. Und man kann beobachten, dass bei einigen mentalen Erkrankungen oder Erschöpfungszuständen oder auch einfach in Krisen viele dysfunktionale Gedanken vorhanden sind. Je chronifizierter diese dysfunktionalen Gedanken sind, umso wahrscheinlicher ist es natürlich, dass man in so eine Krankheit reinrutscht und sich nicht so gut daraus befreien kann. Das heißt, andersrum könnte man sagen, je funktionaler die eigenen Gedanken sind, umso resilienter ist man auch. Weil wenn ich die Kapazität habe, mich über meine funktionalen Gedanken wieder rauszuziehen aus diesem Sumpf an Negativität vielleicht, der da vor mir liegt, das ist natürlich eine enorme Kompetenz, die mir dann einfach auch hilft, schwierige Phasen in meinem Leben zu bewältigen. Und das ist zum Beispiel, wenn ich jetzt gerade verlassen wurde und mein dysfunktionaler Gedanke ist, ich bin nicht liebenswert, dann könnt ihr euch vorstellen, dass so eine Trennung weit schwerer zu verarbeiten ist, wenn man so einen Gedanken hat, also so einen ja wirklich dysfunktionalen, destruktiven Glaubenssatz in sich trägt, den man ja auch gar nicht in sich tragen will, aber man hat ihn nun mal trotzdem. Oder ob ich halt denke, ich bin auch schon irgendwie okay, so als Mensch, aber diese Beziehung hat nicht funktioniert und das tut mir weh und ich habe auch Fehler gemacht in der Beziehung, aber ich komme da schon drüber hinweg, weil ich bisher über alles hinweggekommen bin, dann ist das natürlich auch ein anderer Ausgang für mein weiteres Leben, ne? Und wie ich mit dieser Krise umgehe. Und das eine hat die Möglichkeit, dass wir da echt abrutschen, vielleicht auch in so eine depressive Episode reinschlittern oder echt einfach Probleme mit unserem Selbstwert haben. Und das andere, das hat eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass wir da irgendwie wieder aufstehen aus diesem Mist, wenn man so will, und vielleicht das sogar adaptieren, daraus, ja, bestenfalls, es muss nicht so sein, dann aber auch irgendwie was Positives ziehen können, aber es dann ansonsten einfach gut verarbeiten und weiterleben und auch wieder in eine Beziehung kommen. Und diese Gedanken, diese dysfunktionalen Gedanken, die haben wir eigentlich alle. Also das kann man schon so sagen, wir haben die alle. Und im Prinzip ist es so, dass in der Therapie oder in der Zusammenarbeit, im Coaching, da interessieren uns nicht alle dieser dysfunktionalen Gedanken, die wir haben, sondern natürlich nur die, die einen totalen Leidensdruck auslösen. Also man denkt halt irgendwie als Mensch mal was Verzerrtes über die Welt oder über sich selbst. Das ist schon im Prinzip auch in Ordnung. Also wir sind ja Menschen und auch subjektiv. Und deshalb würde man auch nicht auf jeden einzelnen Glaubenssatz oder jeden dysfunktionalen Gedanken eingehen, sondern eben nur auf die, die wirklich irgendwie, wo man so merkt, oh, dadurch verhalte ich mich immer wieder auf die gleiche Weise. Und dieses immer wieder auf die gleiche Weise Verhalten, also so ein Muster, so ein Autopilot, sich schnell angegriffen fühlen, sich schnell degradiert fühlen, sich schnell ausgeladen fühlen oder sich schnell erschöpfen, schlecht Grenzen setzen. Also so Dinge, wo man so denkt, boah, ich habe es auch irgendwie schon 10.000 Mal in meinem Leben jetzt durch und trotzdem passiert es immer wieder. Da gibt es dann auch meist so zwei Möglichkeiten, wie man damit so umgeht. Also es gibt die eine Gruppe Mensch, die sagt, ja, die Welt ist halt schlecht. Das sieht man ja dadurch, dass mir immer wieder passiert. Ich werde ja immer wieder verlassen. Also ich habe das Gefühl, meine These bestätigt sich. Ich bin halt nicht liebenswert und die Welt ist halt ein unsicherer Ort. Und dementsprechend ist das schon richtig so, dass ich mich so verhalte. Es wäre dann eher so ein bisschen das Erdulden. Also ich füge mich dieser Annahme, die ich da über mich selbst habe. Und dann gibt es noch so ein bisschen die Menschen, die das nicht erdulden wollen, dass sie nicht liebenswert sind und deshalb eher in so einen Kampfmodus gehen oder in so einen Modus, in dem man vielleicht versucht, ja, der Welt ein Gegenteil davon zu beweisen. Und das macht man, indem man möglichst perfekt ist. Diese Menschen, die neigen dann dazu, ständig wie gegen so einen unsichtbaren Gegner anzukämpfen, weil man ja immer und ständig auf der Hut ist und versucht, der Welt eigentlich zu beweisen, das Gegenteil zu beweisen. Das Gegenteil von etwas, was die Welt gar nicht glaubt, sondern was man nur selbst glaubt. Also wenn ich glaube, ich bin nicht liebenswert und ich versuche mit größten Mühen, die Welt davon zu überzeugen, dass ich doch liebenswert bin, dann kämpfe ich so ein bisschen gegen Windmühlen, weil niemand außer mir eigentlich das Gegenteil glaubt. Und wenn man gegen Windmühlen kämpft, dann ist das natürlich wortwörtlich sehr erschöpfend. Also ich kämpfe da gegen einen Gegner, den es irgendwie nicht gibt, außer meinem Kopf. Und das ist total anstrengend. Und da hat man auch ganz oft das Gefühl, das hört nicht auf. Also man denkt dann, es hört auf, wenn ich dies oder jenes noch geschafft habe oder wenn ich in einer Beziehung bin oder nach dieser Therapie oder nach dieser Therapie oder nach dieser Therapie. Aber gefühlt kann es einfach sich so ewig weiterziehen. Und da muss man einfach irgendwann dann auch entdecken, dass das auch nur ein Modus ist, eine Art damit umzugehen und dass die genauso wenig funktional ist wie der Modus des Erduldens. Da gibt es noch ein paar andere Modi, über die könnten wir auch mal sprechen, aber nicht heute, weil ich ja heute eigentlich zu diesen kognitiven Verzerrungen kommen möchte und da erstmal so einen kleinen groben Überblick drüber geben möchte. Aber zur zweiten Gruppe, also wir haben diese eine Gruppe, die sich in so einem Muster wiederfindet, oder wir haben eine Gruppe, die sagt, das Problem ist, ich weiß das schon alles. Aber ich komme da trotzdem nicht raus. Ich weiß das alles, ich habe ganz, ganz viel dazu gelesen. Ich habe auch schon Therapie gemacht. Das höre ich auch sehr oft. Ich habe auch schon eine tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie gemacht. Oder ich habe dies gemacht und jenes gemacht. Und wenn ich das höre, dann ist das erstmal für mich relevant, weil ich dann natürlich, also ich höre es und bekomme eine Information und ich höre es aber auch und natürlich weckt das in mir auch ein Mitgefühl, weil ich natürlich weiß, hey, da ist jemand auf der anderen Seite, der ist echt gewillt. So. Und hat sich viel mit sich auseinandergesetzt und sich viel beleuchtet und trotzdem fühlt er oder sie ganz oft noch, dass es einfach nicht besser wird. Und das ist total frustrierend und Spoiler, ich bin jetzt nicht die letzte Instanz, die dann wirklich weiß, wie es geht und man muss nur zu mir kommen, damit man sein Problem endlich löst, sondern ich erwähne das, weil ich das so nachvollziehbar finde und so oft in meinem Leben auch an diesem Punkt stehe, an dem ich denke, es ist ja echt zum Haare ausreißen, das weiß man doch alles schon. Und trotzdem hängt man da irgendwie wieder so ein bisschen drin. Und dieses eigentlich weiß ich ja, aber die Menschen, die den Podcast schon länger hören, die wissen, dass mich das insgesamt sehr beschäftigt, weil schon einige Folgen dazu irgendwie aufgenommen wurden, weil ich das echt so komplex finde. Und inzwischen ist meine Haltung ein bisschen darauf zu achten, was denn alles schon besser läuft, weil Menschen sagen das auch sehr schnell, weil sie immer noch ein bisschen leiden oder weil sie immer noch eine Vorstellung davon haben, wie das idealerweise aussehen könnte. Und die meisten Menschen haben die Vorstellung davon, dass sie diese kognitive Verzerrung idealerweise nie gehabt hätten. Dass sie also eigentlich ein anderer Mensch, ein anderer Charakter wären, dem das oder dieses jenes Thema völlig egal ist und man da total ja, ohne Schmerz an dieses Thema gehen könnte. Und meist ist das aber nicht die Realität. Also selbst nach viel Therapie oder vielen Büchern, viel Coaching, schmerzt dieser Punkt noch. Und da ist es vielleicht auch wichtig zu wissen, dass das manchmal gar nicht weggehen wird. Und bevor man jetzt zu enttäuscht ist, weil ich natürlich auch niemanden enttäuschen möchte und ich das auch so gar nicht meine, will ich wirklich sagen, natürlich verändert sich die Intensität des Leidens. Und natürlich ändert sich die Intensität des Ohnmachtgefühls, das man in so einem Moment hat. Und natürlich ändert sich die Intensität der Reflexion, die man in dem Moment hat. Und natürlich verändert sich die Gestaltungsmöglichkeit, die man in dem Moment hat. Das sind alles Dinge, die sich natürlich verändern und dadurch verändert sich letztlich auch die Lebensqualität. Aber es gibt eine gute Chance, dass etwas, was so tief eingebrannt ist, also eine kognitive Verzerrung oder ein Glaubenssatz, der so tief in uns ist, der fast so ein bisschen in die DNA eingeflossen ist, dass der auch immer ein bisschen wehtun wird. Und dass es gut wäre, wenn man damit Frieden schließt, dass das eventuell so ist, dass man den Anspruch anpasst und weiß, okay, das wird mir womöglich immer ein bisschen wehtun. Ich werde da immer erstmal ein bisschen gepiekst, wenn das Thema aufkommt. Und deshalb im Speziellen ist es mir so wichtig, dass ich darauf achte, wie ich dann einfach perspektivisch damit umgehen möchte, weil ich weiß, das tut mir weh und weil ich nicht will, dass ich unnötig Schmerz erleben muss. Also das sind so diese zwei Gruppen, die es gibt. Und jetzt würde ich gerne mal diese kognitiven Verzerrungen nach Beck einfach mal benennen. Und die lese ich jetzt ab, also wenn sich das jetzt ein bisschen anders anhört, dann, weil ich hier gerade ein PDF vor mir habe. Und ich würde die jetzt erstmal einfach so ein bisschen listen. Also ich würde sie mal aufzählen, dass ihr da schon mal einfach so eine Vorstellung habt. Es ist jetzt nicht unüblich, dass man auch im therapeutischen Setting mal damit arbeitet. Entweder, dass man es wirklich als PDF bekommt und das mal ausfüllt oder einfach, dass man es sich nochmal anschaut und zu Hause selbst reflektiert. Weil, obwohl wir so vieles ja schon wissen, kann es ganz oft so sinnig sein, das nochmal zu notieren, sich nochmal wirklich Gedanken zu machen und dann beim nächsten Mal, wenn es auftaucht, auch wirklich zu benennen. Moment mal, das ist doch dieser oder jener Denkfehler. Und ein sehr typischer Denkfehler nach Beck ist das Schwarz-Weiß-Denken. Also Schwarz-Weiß-Denken, es erschließt sich wahrscheinlich von selbst, aber das ist diese Alles-oder-Nichts-Haltung. Also wenn ich mir jetzt eine Pause gönne, dann werde ich nie wieder arbeiten. Also dann werde ich in Faulheit zusammensinken und das Sofa nie wieder verlassen. Oder wenn ich, das ist so ein Klassiker, wenn ich das jetzt nicht perfekt mache, dann muss ich es auch gar nicht machen. Also es ist ein absolutes, typisches Schwarz-Weiß-Denken. Ein weiterer Denkfehler ist das Übergeneralisieren. Also Übergeneralisieren, auch da, ich gebe ein Beispiel, auch das Beispiel steht hier. Ich bin immer nicht so sicher, wie gut ich diese hier mir vorgegebenen Beispiele finde, deshalb modifiziere ich die manchmal. Aber Übergeneralisieren heißt, ich werde immer alles kaputt machen und nie wieder glücklich sein. Also das ist auch so ein bisschen, Übergeneralisieren ist auch so ein bisschen die Hoffnung aufgeben. Es wird sowieso nie besser. Ich werde sowieso immer krank bleiben. Es wird sowieso immer so sein. Ich werde sowieso immer an die Falschen geraten. Ich werde sowieso nie zufrieden sein mit meinem Körper. Also das kann man jetzt in alle Unendlichkeit weitertragen. Im Übrigen, die sind sich alle auch etwas ähnlich. Ne? Vergeudet nicht Zeit, dass ihr da so genau einkategorisiert, in welchem bin ich jetzt gerade, sondern nehmt es eher so als eine Gesamt Orientierung und wisst im Zweifel, ja, dass es gibt sowas und ich habe das und ich will da irgendwie dran arbeiten. Das Katastrophisieren, das gibt es auch noch. Also, wenn ich etwas übersehe, dann wird mir oder meinem Lieben etwas ganz Schlimmes widerfahren. Katastrophisieren, das erlebe ich sehr häufig. Also Katastrophisieren ist ein Denkfehler, den ich im Arbeitsalltag unwahrscheinlich oft habe. Im Speziellen, wenn es darum geht, das eigene Verhalten zu verändern. Das ist etwas, das kann man bei Angsterkrankungen auch ganz, ganz oft sehen oder wenn Menschen generell zum sich Sorgen neigen. Da ist dieses Katastrophisieren so in Mark und Bein übergegangen, dass es, ich würde sagen, wirklich wie so eine dunkle Wolke oder so ein dunkler Schleier quasi über allem liegt. Und wenn das so sich über alles stülpt, dann hat man einfach auch die Fähigkeit so ein bisschen verloren oder vielleicht ist sie einfach ein bisschen vergraben, ein bisschen abhanden gekommen, dass man die Dinge konstruktiver sieht. Ich persönlich lade meine Klienten, Patienten gar nicht dazu ein, dass sie jetzt zwanghaft optimistisch werden. Und nicht jede Situation im Leben, die ist optimistisch zu betrachten, aber ich lade sie schon herzlich dazu ein, die Dinge konstruktiv zu betrachten. Also wenigstens fair zu bleiben und sie eben auch nicht total destruktiv zu betrachten und katastrophisieren. Also wenn ich aufhöre, mich zu sorgen, dann passiert sowieso was Schlimmes. Oder wenn ich es nicht jedem recht mache, dann werde ich nicht mehr geliebt. Das ist eben katastrophisieren. Ne? Das kann man ganz klar so sagen. Und da dann auch zu erarbeiten, was ist denn wahrscheinlicher? Also gibt es ein anderes Szenario als das Katastrophenszenario, wie das ausgehen könnte. Und schon allein das hilft, dass wir wieder in ein konstruktiveres Mindset kommen. Gedanken lesen ist eine weitere kognitive Verzerrung. So Leute gucken einen an und man glaubt zu wissen, was sie über einen denken. Emotionale Beweisführung ist zum Beispiel, ich bin sehr aufgeregt, ich habe sehr große Angst davor. Das heißt, die Situation ist gefährlich. Also ich fühle mich ängstlich, deshalb muss das ja gefährlich sein. Das wäre so eine emotionale Beweisführung, die natürlich überhaupt nicht stimmt, nichts miteinander zu tun hat. Aber wir machen das da draus. Das ist dann für uns so eine Art Bauchgefühl, deshalb muss das stimmen. Tunnelblick ist sowas wie, weil ich 5 Kilo mehr wiege, als ich wollen würde, ist mein Leben insgesamt schlechter. Weil ich nicht die Figur habe, wie ich sie will, kann ich das Leben nicht so leben, wie ich es eigentlich leben würde, wenn es anders wäre. Willkürliches Schlussfolgern, das gibt es auch. Das ist sowas wie, mein Freund kam unpünktlich zu unserem Treffen, weil er keinen Respekt vor mir hat. Das eine hat nichts mit dem anderen zu tun, aber wir schlussfolgern so, weil wir das eben so über die Welt glauben. Vielleicht haben wir auch gelernt, wenn man geliebt wird, dann behandelt der andere einen immer, kommt der andere immer pünktlich. Was auch immer man manchmal über die Welt so glaubt. Aber wir schlussfolgern einfach willkürlich. Abwertung des Positiven. Auch das erlebe ich echt recht oft. Also Menschen untergraben ihre eigenen Leistungen, verargumentieren das oft mit, naja, das war ja auch eine besondere Situation oder ja, da hatte ich auch Glück oder ja, damals war es auch noch anders. Das kann einen auch schnell unglücklich machen und zählt in die Kategorie der kognitiven Verzerrung. Und dann gibt es noch die Etikettierung. Ich war schon immer ein Versager, ich werde immer ein Versager bleiben. Also wenn man sich selbst ein Label gibt. Und es gibt die unangemessenen Imperative. Also das wäre dann sowas wie, ich darf niemals Fehler machen. Das ist, auch das höre ich häufiger mal in einem anderen Kontext, sowas wie, ich muss immer ein bisschen auf meine Ernährung achten. Wenn ich das nicht täte, dann würde ich auseinandergehen. Das ist letztlich auch so ein unangemessener Imperativ. Und das sind sie jetzt erstmal. Vielleicht kennt ihr sie schon. Vielleicht sind es jetzt nur Reminder. Das würde ich verstehen. Ich erwarte jetzt nicht, dass das was Neues für euch ist. Aber es ist so wichtig, sie einfach nochmal auf dem Schirm zu haben. Also wir haben das Schwarz-Weiß-Denken, das Übergeneralisieren, das Katastrophisieren, Gedankenlesen, emotionale Beweisführung, den Tunnelblick, das willkürliche Schlussfolgern, das Abwerten des Positiven, die Etikettierung, die unangemessenen Imperative. Und im ersten Schritt, wenn man sich diesem Thema jetzt einfach nochmal annähern möchte, dann könnte man versuchen, immer wenn man sowas macht, das eine oder das andere, wenn man also merkt, man grübelt wieder sehr viel oder man ist einfach unfair zu sich oder man leidet vielleicht sogar unnötig oder man merkt, man kommt einfach nicht so richtig voran, in seiner Persönlichkeitsentwicklung und seinem eigenen Weg, obwohl man irgendwie eigentlich schon richtig viel gut macht und richtig viel Arbeit da reinsteckt, dann kann man immer noch mal prüfen, wie sieht denn eigentlich so der innere Monolog aus, der innere Dialog? Wie spreche ich ihn mit mir? Und manchmal fühlt sich das aber nicht wie Sprechen an, manchmal ist es einfach ein Denken. Und bei diesem Denken ist es wichtig, dass man die Gedanken auch vielleicht dann in dem Moment noch mal benennt. Ah, Katastrophengedanke, okay. Schwarz-Weiß-Gedanke, alles klar. Und sich dann vielleicht, wenn man das gelabelt hat, also das wäre aus meiner Sicht der erste und wichtigste Schritt, dass man es gelabelt hat. Und im zweiten Schritt würde man sich dann die Frage stellen, was ist denn wahrscheinlicher als das? Also was ist wahrscheinlicher als meine Version? Er kommt zu spät, also hat er keinen Respekt vor mir. Welche Szenarien sind wahrscheinlicher? Und wenn man sich diese Frage mal stellt, so was ist wahrscheinlicher als das? Ich sage jetzt nicht, dass man dadurch diese Gefühle nicht mehr hat. Ne? Es ist ja generell nahezu unmöglich, jemanden dazu zu zwingen oder zu motivieren, etwas anderes zu fühlen, als er es tut. Das heißt, der Weg, der geht immer nur darüber, dass wir zum einen die Gedanken verändern oder die Verhaltensweisen. Und dann, davon geht man aus, das weiß man, das ist nachgewiesen, rücken die Gefühle nach. Wir können nicht sagen, ich möchte mich so nicht mehr fühlen. Also wir können das natürlich sagen, auch einen ganzen Tag, es ändert nur nicht so viel. Was wir machen können, ist, wir können sehr, sehr, sehr konkret darauf eingehen, was wir denken und dann auch manchmal einen Gedankenstopp machen. Also sagen, stopp, Ende, Gedanke, habe ich schon gedacht, der ist unproduktiv, will ich nicht mehr, stopp. Wir können die Gedanken aufschieben. Wir können die Gedanken benennen, dadurch distanzieren wir uns schon ein bisschen von ihnen. Das finde ich wirklich sehr hilfreich. Wir können uns dann die Frage stellen, was ist denn wahrscheinlicher als das? Allein damit helfen wir unserem Hirn im Sinne der Neuroplastizität, mal neue Bahnen zu verknüpfen. Und die sind am Anfang natürlich dann nur einmal verknüpft und nur einmal gelingt. Das heißt, das ist super anstrengend. Das muss immer total aktiv und ganz bewusst stattfinden. Das passiert überhaupt noch nicht unbewusst. Aber je häufiger wir es machen, desto wahrscheinlicher, dass das auch funktioniert. Genau. So viel für heute. So viel nochmal zu den kognitiven Verzerrungen. Das war jetzt wirklich ein Reinspringen ins Thema. Aber ich habe gedacht, das bietet sich an. Es fällt mir in letzter Zeit immer mal wieder auf. Und wenn ihr wollt, können wir beim nächsten Mal da ein bisschen weiter dran gehen und vielleicht auch darüber sprechen, welche inneren Modi gibt es denn eigentlich? Wie kann man sich vielleicht da nochmal ein bisschen besser auf die Schliche kommen? Wie kann man es vielleicht auch schaffen, dass man ja so ein bisschen rauskommt aus diesen imperativen Stimmen, die man ja manchmal auch so den Elternmodus nennt? Und das fände ich nochmal ganz spannend, auch als Folge aufzunehmen. Wenn ihr Fragen habt oder Wünsche für Themen, die sind natürlich jetzt im Speziellen nochmal sehr willkommen, weil es einfach noch gar keine Agenda gibt. Also, wenn ihr Lust habt, ein Thema bearbeitet zu haben, das im weitesten Sinne mit Coaching, Therapie, Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat, dann freue ich mich über eine Mail. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt und wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bis bald.